Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder, der Pumpe und Filter Praxis-Podcast, Part der kardiorenalen Wissensschmiede. Ja, uns gibt es jetzt schon Weichen und ich bin nicht allein. Ich habe immer noch jemanden mitgebracht und zwar einen Kollegen aus Aachen. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, lieber Jörg, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen den Podcast machen. Ich habe es jetzt schon vermisst, ja, obwohl wir es ja regelmäßig machen. Ich bin die Pumpe, der Kardiologe aus Aachen und freue mich auf eine sehr spannende, auch besondere Folge heute.
Genau, mein Name ist Jörg Latus. Ich leite hier die Nephrologie im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und wir sind nicht alleine, sondern heute haben wir wirklich einen ganz tollen Gast dabei, muss man sagen. Den Dr. Felix Reschke haben wir dabei. Wir gehen auf die Bult, wie ich gelernt habe, nach Hannover. Er ist Pädiater, er ist Kinderendokrinologe. Ja, Felix, wir freuen uns riesig, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist.
Felix, sag doch mal ganz kurz, was wäre denn aus dir geworden, wenn nicht Kinderendokrinologe und warum vielleicht doch die Endokrinologie und dann noch bei Kindern?
Also ich habe tatsächlich nach dem Abitur zunächst Archäologie studiert, weil ich das spannend fand, mich mit alten Kulturen auseinanderzusetzen und hatte damals ein Semester in Rom studiert. In Rom ist ja immer die Besonderheit, wenn die da irgendwie neue U-Bahn-Stationen oder sowas graben wollen, dann graben die einen Meter weit und dann finden die irgendwelche alten Löffel, dann kommen die Archäologen mit ihren Pinseln an und dann ist das ganze Projekt erstmal für mehrere Jahre auf Pause gesetzt. Und da habe ich sozusagen einen Sommer in Rom verbracht. Das klingt unheimlich romantisch und toll. In Wirklichkeit habe ich den gesamten Sommer unter Tage verbracht und abends konnte ich mir irgendwo noch eine Pizza holen. Aber es war eine spannende Zeit. Aber mir ist dann so ein bisschen das Berufsziel verloren gegangen. Und dann wollte ich eigentlich Sportmediziner oder Orthopäde werden und fand das dann aber im Studium doch nicht so interessant und bin dann auf die Kinderheilkunde und dort eben auf die Endokrinologie und Diabetologie gekommen und bin da jetzt unglaublich glücklich, weil das wirklich ein wahnsinnig spannendes Gebiet ist, weil es ja wirklich mit der Embryologie beginnt und dann eben über die ja frühgeborenen Neonatologie eben bis Kleinkinder, bis in die Adoleszenz reingeht und man unheimlich viele, unglaublich spannende Lebensphasen von jungen Menschen begleiten kann. Und ich glaube, man kann unheimlich gut Weichen stellen schon, wie sie ihr weiteres Leben bestreiten können. Gerade, und darum geht es ja heute auch so ein bisschen, wenn sie vielleicht tatsächlich schon mit einer Erkrankung leben und damit umzugehen lernen müssen. Und das ist eine große Herausforderung und das ist von Fall zu Fall immer wieder spannend. Ich bin sehr gerne Kinder- und Jugendarzt.
Das klingt jetzt alles so harmonisch, aber ich glaube, der Felix weiß noch nicht, dass wir eine Riesenerwartung haben, weil wir wollen jetzt rausfinden, was mal im frühen Kindesalter, wo die Weichen gestellt werden müssen, dass es gar nicht mehr zu diesen ganzen Epidemien kommt, weil da starten wir ja. Das heißt, das ist wirklich eine Schlüsselposition. Also es ist total interessant. Sollen wir einmal anfangen mit Adipositas? Also wir sprechen ja generell über diesen Inter-Organ-Crosstalk. Wie hängt Adipositas, Diabetes, Niere zusammen? Dann kommt immer noch die Inflammation dazu. Und am Ende vom Tag ist das ja nicht irgendwie so ein artifizielles Konstrukt, sondern das sind die Patienten und Patientinnen, die wir tagtäglich sehen. Und es ist ja ein Ergebnis einer pathophysiologischen Entwicklung, die ganz früh angefangen hat. Und wir sprechen jetzt hier über, wenn es geht, Lifestyle-Changes und dann sind wir aber auch schon schnell und das ist ja auch richtig so, weil wir sonst nicht diese Krankheit bekämpfen können, auch bei pharmakologischen Ansätzen. Jetzt interessiert mich das aber aus deiner Perspektive. Wie früh kann ich denn da das Problem an der Wurzel greifen und wann fängst du an zum Beispiel über Adipositas nachzudenken? Also wann startest du zum Beispiel damit und wann kommt die Niere? Ich würde gerne so ein bisschen diese Krankheiten abarbeiten in deinem Alltag.
Also wir können uns ja eigentlich darauf einigen, dass wir Adipositas als eigenständige Erkrankung, sagen wir mal, diagnostizieren oder definieren. Und das, was bei euch sozusagen das Besondere ist, also bei euch Erwachsenenmedizinern und Medizinerinnen, da sind die Menschen ja meistens schon, also die haben meistens schon Adipositas, wenn die zu euch kommen. Jetzt ist sozusagen die Frage, wann entsteht denn Adipositas? Und das ist ja eigentlich ein ganz großes Thema, weil es da eigentlich eine ganz gute Untersuchung gibt. In Leipzig ist das untersucht worden anhand von Daten von so einem großen Wachstumsregister, was wir hier in Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum machen. Und das ist sogar im New England Journal of Medicine publiziert worden, also relativ hochrangig. Und das Spannende ist, das beginnt tatsächlich in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lebensjahren. Also wirklich in dieser Phase, in der wir als Menschen eigentlich auf unsere Lebensumstände überhaupt keinen Einfluss haben. Also, da sind wir zu 100% abhängig davon, in was für eine Umwelt wir hineingeboren werden. Und das ist ein unglaublich spannendes Gebiet. Also Kinder, die zu diesem Zeitpunkt Adipositas entwickeln, haben ein enorm hohes Risiko, auch mit 15, mit 25 oder eben mit 50 mit Adipositas zu leben. Und das ist also eine richtig gefährliche Zeit. Das Problem ist, niemand behandelt in dieser Zeit Adipositas. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also wie kann man überhaupt dieser ganzen Thematik sozusagen begegnen und was sind die optimalen Behandlungswege? Und da ist ja auch die Frage, sind wir als Mediziner und Medizinerinnen eigentlich immer gefragt oder ist es vielleicht tatsächlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem? Müssen wir es vielleicht auch mit politischen Stakeholdern teilen, diese Thematik?
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich würde vielleicht ganz kurz einmal noch mal darüber sprechen. Früherkennung, Entstehung, Pathophysiologie. Und ich glaube, Behandlung ist ja schon mal ein eigener Agendapunkt, den wir haben. Jörg, wenn es für dich okay ist, als Chef hier in der Runde, würde ich das nach hinten stellen und ganz kurz einmal dich nochmal fragen, Felix. Wie viel ist denn jetzt Genetik und wie viel ist vielleicht Epigenetik und was ist durch äußeren Einfluss gegeben? Und wenn die kleinen Kinder später adipös werden, was ist der wichtigste Prädiktor dann? Ist es soziales Umfeld und so weiter? Gibt es da Daten zu? Oder sagen wir, oh, hier ist ein Red Flag, da muss man besonders aufpassen. Und da kann man ja dann auch vielleicht eingreifen, auch politisch, gesellschaftlich.
Es gibt eine ganze Reihe Daten und es sind so viele, dass man es wieder werten muss. Also die Frage ist erstmal, was ist das richtige Messinstrument? Das ist ja ein großes Thema gerade, klinische versus präklinische Adipositas. Der BMI ist sozusagen so ein bisschen in Verruf gekommen, weil natürlich Menschen, die vielleicht einen sehr hohen Muskelstatus haben, auch einen hohen BMI-Wert haben. Das ist jetzt bei so kleinen Kindern im Säuglings-Kleinkindesalter eher nicht so der Fall. Also da kann man das sozusagen, ist der BMI eigentlich aus meiner Sicht immer noch ein sehr gutes, sehr probates Mittel. Er ist unheimlich gut reproduzierbar und das bedeutet, dass man sozusagen da eine ganz gute Datengrundlage hat. Und die andere Frage, die ist natürlich schwer zu beurteilen. Das bedeutet, natürlich haben wir irgendwo genetische und auch insbesondere ganz starke epigenetische Faktoren, die ihren Einfluss in der Entstehung von Adipositas haben. Gleichzeitig sind das die Faktoren, die wir ja nicht gut, also irgendwie beeinflussen können. Deswegen ist meine Empfehlung, wir sollten uns auf die Sachen konzentrieren, die wir beeinflussen können. Das ist das soziale Umfeld, das ist das Ernährungsverhalten, das ist das Bewegungsverhalten und hier haben wir schon im Kleinkindesalter also eine enorme Einflussmöglichkeit. Und man kann das schon sagen, dass ein niedriger Bildungsstand der Eltern mit einem erhöhten Risiko einhergeht, dass die Kinder mit Adipositas aufwachsen.
Jörg, also ich will hier nicht gerne deine Show stehlen, aber du kommst ja gleich wahrscheinlich mit deinen speziellen nephrologischen Fragen noch. Es gibt ja diese Life's Essential 8 oder sowas, ne, von der AHA, diese wichtigen Faktoren, dass man lange und gut lebt. Da gehört ja auch Schlaf dazu. Schlaf gibt es auch noch nicht so lange. Jetzt versuche ich es so ein bisschen zu übertragen. Jetzt sagt man natürlich den Kindern, jetzt geht mal früh ins Bett und so weiter. Wir haben gelernt, auch aus der Erwachsenenmedizin oder auch aus der experimentellen Forschung, dass zum Beispiel Schlaffragmentierung oder wenig Schlaf zu mehr Atherosklerose und erhöhtem kardiovaskulären Risiko führt. Fängt das da schon an im Kindesalter, dass man eigentlich da schon aufpassen muss, dass diese Schlafhygiene besteht, dass das eingehalten wird? Das ist eine Frage. Und dann habe ich noch eine zweite Spezialfrage. Aber würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Wo man vielleicht in der Zeit so denkt, ja komm, das sagst du vielleicht aus anderen Gründen, damit die einen geregelten Tagesablauf haben. Aber sollte man nicht da auch schon denken, dass frühzeitig guter Schlaf wichtig ist, um langfristig auch kardiovaskuläre Ereignisse zu verhindern?
Also Schlaf ist ein extrem großer Einflussfaktor für Gesundheit. Jetzt bin ich Endokrinologe, das bedeutet, wenn man das jetzt sozusagen von hormoneller Seite versucht einzuordnen, hat das sicherlich ganz viel auch mit dem Cortisolmetabolismus, dem Stressmetabolismus zu tun. Das heißt, wenn ich nicht gut schlafe, komme ich nicht in diese verschiedenen Schlafstadien, dann kriege ich nicht die entsprechende Erholung. Das führt von vornherein zu einem erhöhten Risiko für arterielle Hypertonie, für Bluthochdruck, für Kopfschmerzen, für Anpassungsstörung. Wenn wir jetzt auf die Adipositas gucken, ist das tatsächlich so, dass das ein ganz starker Faktor ist. Also fragmentierter Schlaf, zu spätes Schlafen und Schlaf in einer sozusagen unruhigen oder unhygienischen, also eine schlechte Schlafhygiene.
Ich habe noch eine ganz kurze Frage, Jörg. Und dann,
du sagst schon seit 10 Minuten, ist mein Gefühl gerade, aber Florian, go for it.
Absolut, du merkst, ich steige ja richtig ins Thema ein. Nee, das ist ja wirklich total spannend. Ne? Bevor wir dann auch über wirklich konkrete Screening, Behandlungen sprechen und so weiter. Felix, es ist doch so, dass die ganz kleinen Menschen noch mehr braunes Fettgewebe haben, oder? Und ist es nicht da auch, weil ich erinnere mich an einen Vortrag von dem Professor Bartelt, der bei uns mal in Aachen war, und der hat spannende Daten gezeigt, dass es ja auch wissenschaftliche Ansätze gibt, dieses braune Fettgewebe so als Fabrik-Uncoupling, ne, also dass du zum Beispiel Wärme produzierst anstatt ATP, dass dadurch mehr Fett verbrannt wird. Ist da nicht auch ein Potenzial bei den Kindern? Und er hat tatsächlich so Studien gezeigt, dass wenn man die Zimmertemperatur reduziert, dass du deine Energy Expenditure halt erhöhen kannst. Jetzt sagt man manchmal den Kindern auch gerade, es soll nicht so warm sein, wenn die schlafen. Ne? Gibt es da Ansätze? Das ist total wissenschaftlich die Frage jetzt. Gibt es da Ansätze, dass man gesagt, da wo noch Potenzial ist, das braune Fettgewebe zu aktivieren, kann man das machen? Im Kleinkind-Säuglingsalter?
Also das stimmt, das ist richtig, das stimmt alles. Es ist allerdings falsch, dass man das nur im Säuglings- oder Kindesalter aktivieren kann. Also Kälte führt in jedem Alter dazu, dass braunes Fettgewebe gefüllt werden kann. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, wir brauchen nicht die Fett weg, sondern die Fett reinspritze. Also dass wir uns statt sozusagen jetzt irgendein hormonelles Präparat geben, was sozusagen dazu führt, dass subkutanes Fett oder viszerales Fett verschwindet, müssten wir eher braunes Fettgewebe einspritzen, um den Kuchen zu metabolisieren. Es ist aber natürlich richtig, ne? Also kleine Kinder haben einen anderen Energiestoffwechsel und eine andere Thermogenese. Und das führt natürlich zu einer ganz anderen Körperfettverteilung. Es gibt den BMI-Swing. Also wenn man sich tatsächlich mal so eine Kurve anguckt, so eine BMI-Kurve von so kleinen Kindern, so im ersten, zweiten, dritten Lebensjahr, und da gibt es ja so Normogramme von verschiedenen Studien. Und dann hat die sozusagen so einen Swing, ähnlich wie das Zeichen einer amerikanischen Sportmarke, die viele Jugendliche tragen. Das sieht relativ ähnlich aus. Und dieser Anstieg des BMIs so um den ersten Geburtstag herum, das ist ja auch so ein bisschen, ne? Man sagt ja, diese Kinder sehen im Alter manchmal aus wie so ein Michelin-Männchen. Und das ist tatsächlich ein relativ schützender Faktor auf die Entstehung von Adipositas im späteren Leben.
Echt? Ach krass.
Das hat auch relativ viel mit Programmierung zu tun, fetaler Programmierung. Also SGA-Kinder, Small for Gestational Age, also Kinder, die zum Geburtszeitpunkt zu klein sind oder zu dünn sind, haben eine Riesengefahr, ein deutlich erhöhtes Risiko für Adipositas, Bluthochdruck, Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes im Erwachsenenalter. Also
spannend.
Wenn man jetzt in einer künstlichen Umgebung ist, was ja irgendwie, sagen wir mal, der Uterus ist und nur abhängig davon ist, wie man über die Plazenta ernährt wird und dort aus welchen Gründen auch immer eine Restriktion der Ernährung bekommt, ja, weil die Mutter vielleicht eine Erkrankung hat oder weil es irgendwelche anderen Gründe gibt und man sozusagen in diesem jüngsten Lebensalter, da sind wir jetzt so ein bisschen eher in der Epigenetik, lernt, ich muss das Maximum herausholen an dem wenigen Substrat, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und dann kommt man in eine Umgebung, die ja, sagen wir mal, eher adipogen ist in unserer jetzigen Zeit. Dann wird das natürlich dazu führen, dass man trotzdem das, was man da als kleines Embryo gelernt hat, dass das metabolisch anhält und man eben sehr stark dazu neigt, Energie gut speichern zu können. Und das führt dann eben zu Adipositas etc. etc.
Spannend.
So, Florian, jetzt kannst du das Fenster wieder zumachen, indem du versuchst, die Kälte reinzulassen, um hier so ein bisschen da was zu machen. Jetzt müssen wir zurückgehen so ein bisschen zu den Fakten. Also wir sagen ja, es rollt so eine Lawine auf uns zu. Ist es wirklich ein Problem im Kindesalter, die Adipositas beziehungsweise das Übergewicht? Kannst du da mal prozentual Zahlen nennen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen wissen, reden die da eigentlich nur von irgendwas, was es gar nicht gibt? Sag mal Prozente an, bitte.
Also wir haben eine Untersuchung gemacht, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Und zwar haben wir zusammen gemacht mit der Region Hannover mit der Schuleingangsuntersuchung. Und ich sage immer, das sagen übrigens viele andere auch, Hannover ist so Durchschnitt. Das ist eine Stadt, mit der man wahrscheinlich viele Regionen in Deutschland vergleichen kann. Und die Schuleingangsuntersuchung ist eine tolle Untersuchung, weil, das haben wir sonst nicht, nachdem es die Musterung jetzt nicht mehr gibt, haben wir eigentlich keine Untersuchung, die 100% einer Alterskohorte umfasst. Außer der Schuleingangsuntersuchung. Und da werden in Hannover jedes Jahr so etwa 12.000 Kinder gesehen. Also schon eine relevante Anzahl. Und da sind sozusagen von diesen 12.000 Kindern, und das sind wirklich 100% der Kinder, sind so ungefähr 9,5 bis 10,5% der Kinder leben mit Übergewicht oder Adipositas. Bedenke, das sind Kinder, die sind 5 Jahre alt oder 6 Jahre alt, also bevor sie in die Schule kommen. Und wir haben uns das angeguckt, als dieser Lockdown passiert ist, ja. Das heißt, wir haben uns sozusagen Mitte 2020 angeguckt. Ich glaube, am 15. März oder so ungefähr hat Corona begonnen, hat dieser Lockdown begonnen. Und da ist der Anteil an Kindern mit Adipositas schon auf 15% gestiegen und 21 auf 19%. Fast eine Verdoppelung innerhalb sozusagen von 1,5 Jahren, allein durch die Maßnahme, dass wir Kinder davon beschränkt haben, in Kindergärten zu gehen, in Kinderkrippen zu gehen und sie sozusagen von Sportangeboten ferngehalten haben und sie in die elterliche Fürsorge bezüglich Bewegungs- und Ernährungsförderung gegeben habe. Also das ist ein enormer Anfall. Das Ganze ist wieder ein bisschen abgefallen, allerdings nicht auf das Vorniveau. Wir sind sozusagen im Vergleich zu dem Vor-Pandemie-Niveau jetzt auf einem höheren Niveau. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr so 12-13%. Das heißt, es hat sich also nicht ganz normalisiert. Und das sind also, wenn man das jetzt wieder runterrechnet, ja, also 12.000 Kinder, davon irgendwie 10-15% sind das, also keine Ahnung, 1.500, 2.000 Kinder in der Region Hannover jedes Jahr, die mit 5 oder 6 Jahren mit Adipositas, ich sag mal, ins Gesundheitssystem gespült werden und dort bereits ja in irgendeiner Form eine Betreuung benötigen. Ja, und das ist eine enorme Herausforderung für unser Gesundheitswesen.
Herausforderung, das sprichst du ja schon gut an. Jetzt machst du ja als Endokrinologe nicht nur Adipositas, noch viele andere Organe auch. Sag mal, nimm uns mal mit in so einen Tag von dir. Wie kommen die Kinder? Also ich beobachte das ja auch, dieses Übergewicht, aber wer schlägt dann Alarm und kommen dann bei dir wirklich nur die extrem adipösen Kinder? Oder wie stellen wir uns das vor in deiner Ambulanz? Und wie viel kannst du da abdecken in so einer Woche? Und was müssen wir vielleicht auch machen? Oder was müssen wir vielleicht auch, weißt du, gesellschaftlich ändern? Weil du wirst wahrscheinlich alle sehen können, auch nicht in Hannover.
Also hier in Hannover am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult ist das größte Zentrum für Diabetes im Kindes- und Jugendalter im deutschsprachigen Raum. Das sind aber ja vor allem Kinder mit Typ-1-Diabetes.
Ja? Ja.
Aber wir erleben eben seit Jahren auch einen erschreckenden Anstieg an Kindern oder an Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes. Das wird immer mehr und das ist jetzt nicht nur bei uns am Zentrum, sondern das sieht man sozusagen anhand dieser verschiedenen Register, wie die TV-Daten oder so, sieht man da also einen eindeutigen Trend. Bei Kindern, die, sagen wir mal, sonst keine andere Erkrankung haben, aber auch bei Kindern mit Typ-1-Diabetes, auch bei Kindern mit anderen Erkrankungen. Also durch die gesamte Pädiatrie hindurch nimmt die Adipositas enorm zu. Und wir müssen uns diesem Thema unglaublich nähern. Also ich spreche das bei jedem Patienten oder bei jeder Patientin an. Natürlich muss man da eine Sensibilität verschaffen. Ein großes Thema ist ja die Stigmatisierung. Das heißt, darum geht es mir nicht. Ich will ja niemanden verprellen und sagen, ihr Kind ist zu dick, sie müssen was ändern. Das ist sozusagen nicht der falsche Weg, sondern ich sage, also wissen Sie, was mir auffällt, ist, dass das Gewicht von Ihrem Kind enorm zugenommen hat. Und wir wissen, dass das ein enormes Risiko ist für die Entstehung von Folgeerkrankungen, gerade wenn Ihr Kind Asthma hat oder wenn Ihr Kind eine allergische Neigung hat oder wenn Ihr Kind eben Typ-1-Diabetes hat. Ne? Denn auch bei Typ-1-Diabetes nimmt die Adipositas enorm zu. Und das ist natürlich gerade bei diesen Kindern auch ein Riesenthema. Wir haben also Sprechstunden, die direkt für Kinder mit Adipositas sozusagen geschaffen sind. Das sind nicht selten Kinder mit genetischen oder syndromalen Erkrankungen, Kinder mit begleitenden Stoffwechselerkrankungen oder vielleicht auch nach Hirntumorerkrankungen oder anderen Tumorerkrankungen. Kinder, die vielleicht aus anderen Gründen eine Steroidtherapie bekommen haben, also hochkomplex erkrankte Kinder schon. Aber es gibt natürlich auch einen großen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die tatsächlich eine, ja, sozusagen alimentäre Adipositas haben und bei denen man eben eindeutig das Gefühl hat, hier müsste man also dringend die Lebensumstände verändern, um, sagen wir mal, der Gesunderhaltung des Kindes und auch der gesamten Familie zu begegnen.
Vielleicht haben wir noch eine kurze Frage. Der Vergleich Erwachsenenmedizin, Kindermedizin, 3 Säulen, irgendwie Lifestyle Change und so weiter, Verhaltenstherapie, Caloric Restriction, Medikamente und bariatrische OP. Wie therapierst du die Kinder? Gibt es da auch alle 3 Sachen und wenn ja, wann? Und gibt es da auch diese Neuentwicklung? Stellen wir uns das vor.
Also wir haben hier in Hannover vor 20 Jahren, haben wir tatsächlich dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum, ein Schulungsprogramm für Eltern und Kinder und Jugendliche entwickelt mit Adipositas, das auf diesen Säulen Ernährungsschulung, Sporttherapie, ärztliche Beratung und psychologische Unterstützung fußt, die darauf abzielt. Da sind wir in einem Register in Deutschland, das so die meisten von diesen Zertifizierten, das ist von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft zertifiziert. Grob gesagt kann man sagen, 1/3 der Kinder nimmt ab, 1/3 bleibt, wie es ist und 1/3 nimmt weiter zu. Damit sind wir seit 20 Jahren in den Top 10 in Deutschland. Also man muss das Problem in seiner Komplexität, man kann das nicht unterschätzen. Medikamente gibt es, zugelassen ab 12 Jahren. Also wenn wir jetzt die genetische Adipositas rausnehmen, Bardet-Biedl-Syndrom oder so, das sind natürlich besondere Fälle, oder Prader-Willi-Syndrom, das sind besondere Fälle, das sind auch ja eher nicht so häufig oder seltenere Erkrankungen, aber wenn wir das Groß der Menschen mit Adipositas sehen, haben wir zugelassene Medikamente, also GLP-1-Rezeptoragonisten und die sind zugelassen ab 12 Jahren im Kindes- und Jugendalter. Es gibt eine Studie, die das bei Kindern ab 6 Jahren untersucht hat. Wir nehmen selber, wir sind ein großes Studienzentrum auf. Wir machen auch Studien, die das bei kleineren Kindern untersuchen. Da sind teilweise die Ergebnisse noch ausstehend. Teilweise finden die Studien jetzt momentan statt. Das große Problem ist, das wird von keiner Krankenkasse bezahlt. Und damit ist das für Kinder und Jugendliche von 14 Jahren in sehr vielen Fällen nicht erschwinglich. Mhm. Und bariatrische Operationen, das ist ein Riesenthema, weil das trifft eher die älteren Jugendlichen, muss man sagen. Aber das gibt es ja im Erwachsenenalter auch, im Kindes- und Jugendalter auch, dass Menschen dann im Türkeiurlaub sich nebenbei auch noch den Schlauchmagen operieren lassen und dann eben wieder zurückkommen mit 16 Jahren und dann bei uns auf der Matte stehen und sagen, ja, ich bräuchte jetzt mal das postoperative Umsorgungsprogramm. Und hier haben wir die Herausforderung, dass im Verhältnis zum Erwachsenenbereich wir viel, viel weniger Expertise haben, wir auch viel weniger Zentren haben, die sich damit auskennen und es deswegen eine große Schwierigkeit gibt, diese Jugendlichen dann entsprechend zu betreuen oder zu versorgen.
Und wenn du sagst jetzt, bevor du mit Medikamenten startest, das ist vor allem, weil es erst ab 12 geht, wie setzt du denn an, damit sich was tut? Bei den Eltern, beim Kind, bei beiden? Wer hat die größere Verantwortung?
Es hängt davon ab, wie alt das Kind oder die Jugendliche ist. Das ist das Besondere der Kinder- und Jugendheilkunde. Also ich kann natürlich bei einem 3-jährigen Kind, kann ich nicht das Kind verantwortlich machen. Bei einem 16-jährigen kann ich es nicht nur auf die Eltern schieben, da muss ich den Jugendlichen mitnehmen. Und Das hängt davon also ab. Das bedeutet, wir haben für diese Kinder, von denen ich gesprochen habe, mit der Adipositas in der Schuleingangsuntersuchung eine Abendschule entwickelt. Also eigentlich für die Eltern der Kinder, weil wir gesagt haben, bei 5-jährigen Kindern müssen wir irgendwie mit den Eltern in Kontakt kommen. Und Eltern, ich habe selber 3 Kinder, Eltern von Kindern haben häufig sozusagen, also halt relativ viel um die Ohren, gerade wenn es kleine Kinder sind. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen so eine online, eine webbasierte Abendschule, wo sich sozusagen die Eltern anmelden können und wir bieten ihnen einfach einen Informationskurs, der über 6 Termine geht, wo wir einfach sagen, also das können sie in dem Alter, darauf können sie achten bei der Ernährung, worauf kann ich beim Einkauf achten, welche Sportangebote gibt es schon oder welche Bewegungsangebote oder was kann ich machen, wie ist die Psychologie von solchen kleinen Kindern, wenn es ums Thema Essen geht, macht das wirklich Sinn, immer mit Schokolade zu belohnen und dann kann man auch nochmal das Ärztliche hinterfragen. Das ist auf jeden Fall so, dass wir das so evaluiert haben, dass die Eltern uns eine Rückmeldung gegeben haben, dass sie gesagt haben, ja, das hat mir enorm geholfen. Ich habe neue Ansatzpunkte gefunden, wie ich in das Thema reingehe. Aber es ist natürlich ein Bias dabei. Ne? Wer meldet sich für so ein Programm an? Also angesprochen werden alle Kinder, alle Eltern von Kindern mit Adipositas, die bei der Schuleingangsuntersuchung auffallen. Aber wer hat jetzt die Motivation, da sozusagen was zu verändern? Wahrscheinlich sind das schon Eltern, die sich das Problem bereits bewusst gemacht haben. Und das ist, denke ich, ein anderes Thema, dass wir das Problembewusstsein von Adipositas in unserer Gesellschaft noch nicht ausreichend da ist.
Absolut.
Wir sind jetzt 3 Ärzte. Ich glaube, vom gesundheitlichen Aspekt her ist es eine der größten Herausforderungen, auch in gesundheitsökonomischer Sicht, wenn wir über das Thema Adipositas gerade bei Kindern und Jugendlichen sprechen, weil die ein ganzes Leben lang mit dieser Adipositas leben und es eben zu den ganzen Begleit- und Folgeerkrankungen kommt oder kommen kann.
Ja. Und DMP bei Kindern, gibt's das? Ich meine, das erkämpft man ja gerade drum bei den Erwachsenen. Habt ihr so ein Disease-Management-Programm irgendwie, gerade auch so Erkennung der Adipositas als Erkrankung?
Also es gibt das DMP-Adipositas, es gibt auch das DMP-Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Es ist noch nicht endgültig verhandelt und es ist noch nicht direkt in der Umsetzung, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, dass es das generell gibt. Das ist sicherlich eine gute Sache, weil bisher ist die Umsorgung von Kindern mit Adipositas, was ja viel im ambulanten Sektor stattfindet, extrem unterfinanziert und nicht refinanziert und damit auch unter dem Aspekt, sagen wir mal, eines gesundheitsökonomischen Druckes natürlich nicht relevant für viele Gesundheitseinrichtungen. Und wenn du dir überlegst, also wir kämpfen ja da auch überall um Gesundheitskompetenz. Also bei uns gelingt es ja überschaubar gut mit den ganzen Tipps und Tricks. Das hast du ja auch schon angesprochen. Hast du da so ein Gefühl, wie oft klappt es dann wirklich auch, wenn du dann einen wieder siehst, also nach Lifestyle und vielleicht GLP-1? Also GLP-1 funktioniert.
Ja.
Es gibt ja eine ganze Reihe an Studien, die das sozusagen zeigen. Es ist ähnlich, wie es in vielen Erwachsenenstudien ist, gilt es auch fürs Kindes- und Jugendalter. Es gibt unterschiedliche Präparate, die getestet werden. Nicht alle davon haben eine Zulassung und die haben einen gewissen Erfolgfaktor. Manche erreichen 5%, manche 10, manche 15% BMI-Verlust. Aber sie funktionieren natürlich nur, solange man sie einnimmt.
Ja, das ist bei uns ja auch die Diskussion. Wenn du mit 40 sagt einer, wie soll ich mein Leben lang einnehmen? Und dann sagst du, ja gut, wenn du mal mit 14 da sitzt. Und dann ist natürlich so, wenn die dann von dir zu mir kommen, das ist ja oft auch bei transplantierten Patienten auch nicht gut für die Versorgung weiter. Siehst du da auch Probleme irgendwie, gerade dieser Schritt natürlich von deiner Medizin in meine oder in unsere Medizin?
Ja, wir haben gerade, da war ich auch Co-Autor, eine AWMF2-Leitlinie geschrieben zum Thema Transition von Adipositas vom Kindes- und Jugendalter in Erwachsenenbereich. Ja, das sind ja immer, also ich finde Transition immer ein schwieriges Thema, weil ich glaube, allen ist der Sinn bewusst. Es ist aber nach wie vor nicht finanziert. Das bedeutet, es ist ein Riesenaufwand dafür, dass man ihn nicht rückvergütet bekommt, was in vielen Institutionen dann einfach nicht dazu führt, dass es gefördert wird. Und es ist eh bei allen Erkrankungsgruppen schwierig. Warum sollte es jetzt genau bei der Adipositas klappen? Aber es gibt generell jetzt eine neue Richtlinie dazu, sozusagen, wie damit umzugehen ist. Das bedeutet, dass man ähnlich wie bei anderen Erkrankungen den Jugendlichen oder die Jugendliche frühzeitig, rechtzeitig, das muss man dann eben so ein bisschen sehen. Ne? Da gibt es Fragebögen und Tools, mit denen man das erfassen kann. Wann ist der Mensch alt genug, um ihn darauf vorzubereiten, dass er eben selbst und eigenständig für seine Erkrankung sorgen kann, dass man ihn dann sozusagen eine entsprechende Schulung nochmal nimmt und ihm das nochmal mitteilt, worum es eben geht und ihn dann eben auch auf den Transfer in den Erwachsenenbereich vorbereitet und ihn dann idealerweise auch nochmal mit irgendeiner gemeinsamen Sprechstunde sozusagen wirklich das Handover macht und dann nochmal eine Art von Follow-up hat. Aber bei der Riesenmasse an Menschen mit Adipositas ist das natürlich utopisch, dort alle abdecken zu können.
Ja, aber das ist ein bisschen nachdenklich, finde ich irgendwie. Also ich habe angefangen, so als du da in deiner Ausgrabungsstätte in Rom saßt, irgendwie zu jetzt. Und ich finde irgendwo, man sagt, man ist in der Pädiatrie einfacher, aber so richtig viel einfacher ist bei euch auch nicht als bei uns. Und irgendwie haben wir alle noch nicht die richtige Lösung, oder? Also ich finde, das war so jetzt nicht, das ist eines traurig hier ausschalten lässt, die Sendung. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass wir da irgendwie andere Dinge oder andere Wege beschreiten müssen.
Nach meinem Verständnis müssen wir den gesellschaftspolitischen Druck erhöhen. Das bedeutet, mir ist völlig unklar, warum immer noch jedes Fertigprodukt Zucker enthält. Wenn ich in den Supermarkt gehe und tiefgefrorenes Gemüse kaufe, ist da Zucker drin. Warum muss da Zucker drin sein? Jede Salatsoße hat Unmengen an Zucker und das ist unglaublich versteckt. Ja, also wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir können das vielleicht differenzieren und gucken da drauf, aber man muss das ja sozusagen für die Gesellschaft irgendwie übertragen. Wieso haben wir so viel Zucker in unserem Essen? Und ich denke, Zucker ist eines der größten Probleme auf jeden Fall fürs Kindes- und Jugendalter hinsichtlich der Entstehung von Adipositas. Mehr noch vielleicht sogar, als es Fett der Fall ist. Wenn man in ein Restaurant geht in Deutschland, dann gibt es häufig eine Kinderkarte. Guck da mal drauf. Da sind nur ungesunde Gerichte drauf. Da gibt es Pommes, da gibt es ein fettes Schnitzel, da gibt es Chicken Nuggets. Also es gibt nur Currywurst. Ja, es gibt nur sozusagen, warum schaffen wir es denn nicht als Gesellschaft, unseren Kindern beizubringen, was gesundes Essen ist? Wie sollen sie es denn lernen, wenn wir sie von klein auf immer nur mit solchen, sagen wir mal, übersüßten und überfetteten Speisen ernähren und ihnen sagen, das ist was ganz Tolles. Wir gehen schön essen und du kriegst eine tolle Currywurst mit Pommes und Ketchup. Natürlich wird es dann schwer, eben dann mit 16 zu sagen, du pass auf, du hast ein relativ hohes Gewicht, du musst jetzt sozusagen alles ändern und Brokkoli ist auch eine ziemlich tolle Sache. Also das ist eine Riesenthematik. Es gibt andere Beispiele. In Großbritannien gab es mal eine Zeit, als die Zuckersteuer eingeführt worden ist, die einen extremen Erfolg gehabt hat. Wieso tun wir uns da in Deutschland so schwer, Zucker sozusagen zu besteuern? Ja, ich glaube, dass wir damit Präventionsprogramme für Gesundheitsaspekte, insbesondere Adipositas, refinanzieren könnten.
Glaube ich auch.
Und da sozusagen ein großes Thema machen können. Wir müssten das Schulessen und das Kindergartenessen. Warum legen wir denn für das Essen unserer kleinsten Kinder nicht einen viel größeren Wert darauf? Wieso gibt es denn dort in so vielen Fällen, wie gesagt, ich habe 3 Kinder, und ich habe die in verschiedensten Einrichtungen gehabt. Ich war meistens unzufrieden aus ernährungsphysiologischer Sicht mit dem Essen, was den Kindern dort angeboten wurde. Ja. Bewegungsangebote. Es gibt sehr gute Hinweise darauf, dass wenn wir eine Gesellschaft, also eine Umgebung bauen, in der Bewegungsangebote da sind, dass das zu einer erhöhten Bewegung führt. Aber das ist in ganz vielen Fällen eben nicht der Fall. Wir fahren unsere Kinder mit dem Auto zur Schule, ja, damit sie dann sozusagen dort nur noch rausrollen müssen, wo sie eh den ganzen Tag sitzen. Der Sportunterricht fällt ohnehin aus. Aus meiner Sicht haben wir auf der Ebene in der momentanen Situation als Gesellschaft ziemlich, naja, versagt, ziemlich schlechte Karten. Und weder im Erwachsenen- noch im Kindesalter schaffen wir, also in Deutschland, schaffen wir einen geringer Anteil die von der WHO vorgegebenen Grundlagen der täglichen Bewegung.
Ab morgen wird alles besser, mein Lieber. Es war uns eine Freude mit dir. Zum Schluss nochmal klare Handlungsempfehlung. Vielen Dank.
Ja.
Aber richtig gut, gerne.
Klar und deutliches Problem benannt. Ja, es war uns eine Freude. Florian, mit dir sowieso. Felix, mit dir auch.
Das war super. Vielen Dank, Felix. Das hat mir super gefallen. Ich habe total viel gelernt. Also wirklich klare Handlungsanweisungen.
Was ich ab heute ändern werde zu Hause auch. Ab jetzt geht's los.
Jetzt erstmal Currywurst.
Jetzt die Curry, genau.
Und Döner.
Da wünsche ich euch mal was. War uns eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. In diesem Sinne, auf die Bult, weg von der Bult nach Aachen und Stuttgart sagt, schönen Tag zusammen. Gell? Macht's gut.
Moin, moin.
Vielen Dank. Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.